Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Hallo und willkommen bei Geschmacksmuster, dem Podcast der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Begrüßen darf ich heute Professor von Enzberg. Hallo Sebastian.
Hallo Steffen.
Zu Beginn, wie immer, würde ich versuchen, mal dich vorzustellen und habe mir dazu ein paar, ich sag mal, Informationen aus deiner Vita zusammengesucht. Und du bist natürlich eingeladen zu ergänzen oder mich zu berichtigen, wenn ich da jetzt was falsch erzähle. Und einsteigen würde ich mit dem Jahr 2010. Da hast du dein Diplom hier an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg gemacht im Bereich Electrical Engineering.
Genau, Elektrotechnik. Nur einer der letzten Diplomstudiengänge, ja.
Elektrotechnik, gut, das kann ich auch einfacher sagen, genau. Warst denn da auch noch in der Forschung tätig, hatte ich gesehen, bevor du dann, ich glaube 2016 nach Paderborn gewechselt bist zum Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik, kurz und einfach IEM.
IEM, genau.
Genau, und jetzt bist du quasi zurück. Hast zwischendurch auch noch deine Promotion gemacht, 2018 hatte ich gesehen. Mhm. Und jetzt bist du seit November 2023, wie gesagt, zurück aus Paderborn und als Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal für den Bereich Künstliche Intelligenz und Technische Informatik.
Genau, und auch da wieder im Institut für Elektrotechnik, also okay. Auch wieder so ein bisschen back to the roots.
Ja. Aber auch ein bisschen so von der Praxis zurück in die Lehre, oder?
Genau, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also das ist natürlich gerade an der Hochschule für angewandte Wissenschaften ein Thema, dass man sehr viel Lehre auch betreibt. Und auch mit so der Hintergrund, weshalb ich auch jetzt hier bin, ist auch ein Projekt, so unser Kompetenzzentrum für KI, ZAKI, können wir vielleicht auch gleich nochmal detailliert darauf eingehen, aber in dem Projekt ist halt dieses Thema Lehre auch sehr stark verankert.
Okay, ja, habe ich auf jeden Fall auch als Frage für mich notiert, aber ich würde gerne einsteigen erstmal mit einem Statement, das ich auf deiner Website gefunden habe, und zwar zu dem, was du machst, und du sagst, ich bringe maschinelles Lernen und Data Science in die industrielle Anwendung. Mhm. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Ja, genau. Also das war für mich vielleicht auch nochmal in der Vita so ein bisschen zurück, auch zum Zeitpunkt, wo ich mich fürs Studium entschieden habe, auch immer so die Frage, geht es jetzt Richtung Informatik oder eben Elektrotechnik, waren tatsächlich dann so ein bisschen private Gründe auch Bekannte und Personen, so Schulfreunde haben dann auch angefangen, Elektrotechnik zu studieren. Klar, dann auch noch die Eltern, die sagen, Ingenieur, ein deutscher Ingenieur, das ist was Handfestes. Ja, und am Ende ist es dann die Frage, okay, was, und ich bin auch nach wie vor mit der Entscheidung ganz zufrieden, so, was macht man damit? Vor allem vor dem Hintergrund der Interessen, okay, ich habe sehr viel am Computer einfach gemacht und sehr, softwareaffin dann auch. Und am Ende ist das auch ein Punkt geworden, wo ich halt so diese ganzen Stärken auch sehr gut ausspielen konnte, so dieses Verständnis für Elektrotechnik, vor allem in diesem Produktionskontext. Das ist so eine Sache, die ich im Studium dann auch und auch in der Promotionszeit, das waren immer Projekte, die eine Praxisanwendung in der industriellen Produktion in irgendeiner Form hatten. Also zum Beispiel habe ich in der Promotion mich mit optischer Prüftechnik beschäftigt. Also im Prinzip 3D-Sensoren, mit denen man dann Produkte nach der Produktion prüfen kann. Also das Beispiel, was wir dort hatten, waren Karosserieteile für die Automobilindustrie. Da muss natürlich hinterher geprüft werden, sind die fehlerfrei, haben die Beulen oder Dellen. So, und da ist natürlich die Sensorik einmal das Spannende. Klar, wie misst man das? Wie nimmt man die 3D-Daten auf? Aber dann auch die Frage, wie wertest du die 3D-Daten aus? So, und da kommt natürlich dann der Teil Machine Learning, Data Science ins Spiel. Du hast dann natürlich die mathematischen Verfahren, statistischen Verfahren, um zum Beispiel diese 3D-Punktwolken auszuwerten. Und ja, das ist so das Thema Machine Learning, Data Science. Das ist im Prinzip der Werkzeugkoffer an Mathematik und Informatik, den man dann nutzt, um Daten auszuwerten. Und ich habe jetzt das Beispiel genannt, 3D-Daten. Das klappt natürlich auch genauso mit 2D-Bildverarbeitung, ist ein typisches Beispiel. Das Schöne ist, das kannst du auch auf Zeitreihen zum Beispiel gut anwenden. Also ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, was in Paderborn auch sehr gut erforscht haben und auch ein Buch darüber geschrieben haben, ist die Zentrifuge. Das ist eine Produktionsmaschine, die nutzt man zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeitung für Milch, für Bier, wo in der Zentrifuge dann beim Bier zum Beispiel die Hefe getrennt wird von dem eigentlichen Produkt. Und da nimmt man dann zum Beispiel Sensorwerte auf, wie Vibrationen. Und diese Vibrationsdaten, die kann man dann oder muss man dann auch wieder auswerten, wenn man dann zum Beispiel Erkenntnisse draus ziehen will. Und Was kann das sein? Man will zum Beispiel wissen, wann fällt die Maschine aus? Okay. Wie ist der Produktzustand? Also wird mein Bier zum Beispiel schlecht, wenn ich zu starke Kräfte drauf wirken? Das sind alles so Dinge, die kann man aus diesen Daten dann eben, wenn man sie intelligent weiterverarbeitet, verwertet, dann herauslesen.
Ah, okay. Also auch so ein Stück weit Automatisierung verbessern, weil man mehr
genau
mitbekommt aus dem Prozess.
Also im industriellen Kontext ist das natürlich oft dann die Zielsetzung, du hast irgendwo ein Optimierungskriterium, sei es, du willst den Durchsatz verbessern, du willst den Ausschuss minimieren, du willst die Laufzeit deiner Maschine maximieren oder du willst Energie einsparen. Und das ist dann, kann man dann auch erstmal sehr mathematisch formulieren. So, das Ziel willst du erreichen und dann optimierst du darauf hin und nutzt einfach die vorhandenen Daten, also Sensordaten, Schwingungsdaten, Bilddaten, um dieses Ziel dann zu erreichen.
Ich wollte dich eh nach einem konkreten Beispiel fragen, weil das häufig sehr abstrakt ist, so, also ich sag mal Machine Learning, Data Science. Aber ich glaube, das waren jetzt schon zwei ziemlich konkrete Sachen, die du da genannt hast. Ich meine, wenn du jetzt noch ein Beispiel hast, ich halte dich nicht ab.
Vielleicht gerne, also jetzt auch aus diesem industriellen Umfeld, kann man nicht nur Maschinendaten auswerten, sondern was zum Beispiel auch spannend ist, ein Projekt, was wir mit in der Lebensmittelindustrie hatten. Da haben wir gar keine Maschinendaten ausgewertet, sondern Verkaufszahlen. Also eine Prognose von Verkaufszahlen, also wie viel von dem Lebensmittel wird verkauft. Auch da kann man dann mit Prädiktionsverfahren anwenden, Predictive Analytics anwenden. Mhm. Und das ist insofern spannend, weil das einen relativ großen Einfluss auf die komplette Produktion hat. Weil du kannst dann auch einplanen, wie viel musst du auf Lager haben. Gerade wenn das mit Haltbarkeitsdatum versehene Waren sind, ist das natürlich essentiell, das einfach vorzuplanen, wenn du weißt, wie viel wirst du verkaufen beispielsweise. Und ja, das sind sehr spannende Fragestellungen. Und die Verfahren, die, also aus der mathematischen Brille, sind oft dieselben. Klar sind die Felder dann unterschiedlich, aber auch das Herangehen ist oft dasselbe, weil du im Produktionsumfeld halt oft diesen Optimierungsgedanken hast, diese klaren Zielkriterien hast, also so Lean-Management betreibst und diese Denke ist dann oft sehr ähnlich.
Das klingt jetzt so einfach, aber offensichtlich sollte man das auch studiert haben. Und also ja, spannend. Wie gesagt, du bist jetzt zurück an der Hochschule und dort als Professor in diesem Bereich tätig und vermittelst Wissen dazu an Studierende. Aber ich habe das gesehen, du hast selber auch gerade angesprochen mit dem Projekt Zaki. Dieses Wissen wird auch an Lehrende und Beschäftigte der Hochschule weitervermittelt. So habe ich zumindest das Projekt verstanden. Ich habe mir auch notiert, was Zaki heißt. Das ist nämlich die zentrale Anlaufstelle für innovatives Lehren und Lernen interdisziplinärer Kompetenzen der KI.
Genau, ein sehr länglicher Titel.
Zaki ist auf jeden Fall leichter zu sagen.
Genau.
Also was wird meinetwegen in so einem Feld gerade vermittelt, das würde ich sagen, in meiner Wahrnehmung auch gerade massive Veränderungen erfährt. Also was vermittelt man da?
Sehr gute Frage. Also weil gerade künstliche Intelligenz, da haben wir auch angefangen, jetzt mal so ein paar Listen aufzustellen. Okay, weil oft die Frage kommt, so was ist eigentlich KI? Was für Tools kannst du empfehlen? Und die Liste musst du halt alle paar Monate jetzt updaten gerade. Und vollkommen klar, dass das Wissen, das Sachwissen hat da oft nicht so einen langen Bestand. Und da muss man, oder vielleicht ein Beispiel, ich habe damals auch, ist jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre her, noch mit Netscape Navigator und HTML angefangen so. Dann hieß das irgendwie DHTML, Dynamic HTML. Und dann kam irgendwie JavaScript, CSS. Und heutzutage dann halt die ganzen JavaScript-Frameworks, React, Angular und Svelte. Und man kommt nicht mehr hinterher. Und das ist ja irgendwie so ähnlich. Man kommt dann irgendwie nicht mehr hinterher mit den Entwicklungen. Aber die Grundfähigkeiten, die dahinter stecken, also dass du irgendwie eine Trennung hast von syntaktischer, von semantischer Beschreibung, von Design-Elementen, also Style-Sheets, von Funktionsweisen, JavaScript, das sind so Dinge, die mir helfen, auch heute noch zum Beispiel, jetzt wenn es um Web-Development geht, zumindest zu verstehen, worum es geht. Und das ist eine Frage, die stellen wir uns jetzt natürlich auch beim Thema KI. Was sind so die grundlegenden Kompetenzen, die man mitbringen muss? Ganz konkret, algorithmisches Denken beispielsweise, also programmieren zu können, auch in einer Programmiersprache, die zeitgemäß ist und nach Möglichkeit natürlich auch Bestand hat, auch weil das wahrscheinlich in 20 Jahren noch mal eine andere Programmiersprache sein kann, aber zum Beispiel Python dann zu programmieren, das ist so ein Basic Skill. Und da geht es auch mehr darum, algorithmisch zu denken beispielsweise.
Also in If- und Else-Schleifen zu denken.
Genau, so ein bisschen in die Richtung. Grundprinzipien des maschinellen Lernens, das sind auch so Sachen, also wie lernt man aus Daten, das sind Grundprinzipien, die werden auch, wenn sich die Technik verändert, immer noch Bestand haben und von Wert sein. Ja, also mathematische Modellbildung ist natürlich auch ein Thema, also grundlegend zu verstehen, wie kann man ein Sachverhalt mathematisch formulieren Und das kann man dann übertragen auf, du kannst Sprache genauso mathematisch modellieren wie Bilderkennung beispielsweise. Die Prinzipien sind auch wieder sehr ähnlich. Oder wenn man das einmal verstanden hat. Und daneben natürlich auch die Tools. Also klar, machen wir einen Einblick, auch wenn wir da jetzt aktuell jedes halbe Jahr ein Update geben müssen. Aber auch das vermitteln wir natürlich.
Okay, also es sind eher so Skillsets, würde ich sagen, die relevant sind als das konkrete Wissen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist glaube ich, auch ein Punkt, wo ich auch sagen muss, wir sind da auch noch in der Forschung. Also das machen wir auch tatsächlich, auch didaktisch zu forschen. Also was sind denn eigentlich diese Skills? Ich glaube, da muss auch ein Wandel erfolgen. Der erfolgt ja auch schon seit Jahren, dass wir eben von diesen vielleicht wissensorientierten Lehren hin zu dem kompetenzorientierten Lernen gehen, Handlungskompetenzen zu vermitteln. Und Handlungskompetenzen heißt auch, dass es natürlich ein bisschen komplexer wird von dem, was man lernen muss, weil dann muss man vielleicht auch über Konsequenzen nachdenken, was für Folgen hat das beispielsweise. Und dann kommt man als Ingenieur zum Beispiel oft auch seiner Komfortzone raus, dass man eben auch über gesellschaftliche Aspekte nachdenken muss, sich seiner Verantwortung auch ein bisschen bewusst sein muss. Mhm. Das sind aus meiner Sicht dann natürlich Konsequenzen davon, dass man jetzt eher kompetenzorientiert rangeht. Aber wie übersetzt man das jetzt in Lehre, ist eine Frage, die ist, glaube ich, auch noch in Gange und da wird auch aktiv dran geforscht.
Ja, spannend. Und das Projekt Zaki hatten wir jetzt schon zweimal erwähnt. Mhm. Ich habe es auch einmal ausgesprochen, was es komplett heißt. Was genau passiert in dem Projekt und warum würdest du sagen, ist so ein Projekt auch wichtig, würde ich sagen, für so eine Bildungseinrichtung wie eine Hochschule?
Ja, das ist sehr spannend. Ich habe ja gerade gesagt, wir forschen auch didaktisch. Mhm. Und das ist jetzt auch sehr persönlich. Ich finde, das ist ein Riesenhebel, den wir haben, wenn wir eben jetzt auch Wissen, und nicht nur Wissen, sondern eben auch diese Kompetenzen und auch eine Haltung dazu vermitteln an Studierende. Das sind ja die Personen, die auch gestalten werden in Zukunft, die Entscheidungen treffen werden, die sich zum Beispiel eine Entscheidung treffen, will ich in meinem Unternehmen zukünftig eine KI einsetzen, mhm, ja oder nein? Oder wenn ja, in welcher Form? Wie gestalte ich das? Das ist, glaube ich, enorm wichtig, auch gesellschaftlich, so den Auftrag, den man damit hat. Für die Hochschule macht es natürlich auch sehr viel Sinn, in die Qualität der Lehre zu stecken, logischerweise. Und das muss natürlich Hand in Hand gehen mit der Forschung. Und oft ist ja so die Forschung das, was oft auch noch mehr gefördert wird und wo es dann auch von Bildungsministerien und so weiter Fördergelder dafür gibt. Oft ist die Lehre dann so ein bisschen hinten dran. Und gerade in solchen Feldern wie KI beispielsweise oder, wenn wir es runterbrechen wollen, Machine Learning, Data Science, wo dann auch Entwicklungen passieren, die sehr schnell geschehen und, mhm, die vor allem diesen Einfluss haben, auch auf andere Disziplinen. Ja, also plötzlich müssen sich auch andere Fachdisziplinen einfach mit dem Thema beschäftigen. Es ist plötzlich keine Wissenschaft für sich mehr, sondern auch eine Querschnittswissenschaft, die überall angewendet werden kann. Mhm. Und wie kriegt man diesen Querschnitt hin? Und das kriegt man mit solchen Projekten, glaube ich, sehr gut hin, indem wir das zum einen natürlich gegenüber die Studierenden vermitteln, zum anderen, du hast es ja schon gesagt, auch Lehrenden vermitteln. Das ist natürlich auch nicht so einfach, aber da gibt es auch sehr schöne Formate. Also wir machen zum Beispiel viel Tandemlehre. Mhm. Oder das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, dass wir wirklich dann mit einer anderen Fachdisziplin, also beispielsweise im Gesundheitsmanagement, soziale Arbeit, zusammen in eine Lehrveranstaltung gehen und das Wissen dann auch ein bisschen zusammen ausgestalten. Das ist ein Lernprozess, der dann natürlich bei den Studierenden ankommt, aber auch bei den Lehrenden dadurch. Und dann daneben gibt es natürlich auch noch weitere Formate. Ich könnte jetzt, also wir haben natürlich auch sowas, was in die Breite geht, also auch ein Podcast zum Beispiel, KI Insights.
Ja, den habe ich auch schon gesehen und gehört.
Genau, ja, kleine Werbung. Eine sehr spannende Staffel hatten wir jetzt zum Thema soziale Implikationen von KI. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den wir in so einem Projekt machen. Und auch innovative Lehrformate, also beispielsweise Innovationswerkstätten sind auch so Formate, wo man dann so challenge-based arbeitet, auch von dieser frontalen Wissensvermittlung dann abkommt. Auch das können wir natürlich damit testen. Und das deshalb nochmal so ein Projekt wie Zaki ist für die Hochschule enorm wichtig, weil das, mhm, auch die Zukunft der Lehre dann auch mitgestaltet. Mhm. Neben natürlich den fachlichen Einfluss, dieses Thema KI in die Breite zu bringen.
Ich habe auch noch ein zweites Projekt gesehen. Mhm. Auch wieder ein sehr schöner Name, das Projekt KIT.
Ja.
Auch das nochmal in Gänze ausgesprochen, das ist KI-Infrastruktur für Forschung, Technologie und Transformation, mhm, in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und soweit ich weiß, geht es darum, so eine Art KI-Portal aufzubauen. Mhm. Trifft's das?
Ja, also es ist für uns natürlich auch ein großer Punkt gewesen, die Hardware und Software einfach zu beschaffen, die wir brauchen, um mit KI zu arbeiten. weil klar, man kann das jetzt vermitteln und Lehrmaterialien erstellen, aber wenn man es wirklich machen will, dann braucht man auch die entsprechende Hardware. Und das steckt dann eben hinter Kit, dass wir die Hard- und Software haben. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt, ein GPU-Cluster mit 8 H100 GPUs. Nicht mehr die ganz aktuellsten, aber schon so High-Level-Dinge. Wir haben, ich glaube, 2 Terabyte RAM in Summe dann auf dem System. Okay. Also das ist natürlich einmal so die Hardware, die man braucht. Wenn man das dann mal wieder in Perspektive setzt, also wir wollen auch ein paar Sprachmodelle lokal hosten, also das, was ChatGPT ist, aber eben bei uns auf unseren Servern hosten. Und dann kommt man da auch schon schnell an die Grenzen. Also wenn man das jetzt wirklich an 400, 500 Studierenden parallel irgendwie anbieten will, dann ist das auch gar nicht mehr so viel, wenn man es in Perspektive sieht. Aber das ist eben dann auch die Sache. Also zum Beispiel sowas, also Use Cases zu entwickeln, sowas wie Sprachmodelle anzubieten, also was vielleicht Bildgeneratoren anzubieten. Und wir haben auch Forschungspiloten gehabt, also zum Beispiel aus der Bilderkennung, neuronales Netz, Convolutional Network für Bilderkennung anzutrainieren. Das war so ein Forschungspilot, um so ein Blueprint zu haben, eine Vorlage, wie sieht so ein Trainingsprojekt eigentlich aus, das dann weiterverwendet werden kann von den Kollegen, die dann auch in der Forschung sind. So, das war so die, oder sind die Aufgaben, die wir da angegangen sind oder auch und auch noch weiterhin angehen, weil wir sind jetzt gerade in der Testphase.
Okay.
Und das wird jetzt in diesem Semester schon in einigen Lehrveranstaltungen verwendet und dann im Laufe des Semesters auch für die Breite bekannt gegeben. Und vielleicht noch ein Punkt, was auch, das sind auch beides Projekte, muss ich auch sagen, die nicht von mir initiiert wurden, sondern das sind auch einige Kollegen an der Hochschule, die das vorbereitet haben, und ich habe die glückliche Position, diese Projekte jetzt dann eben auch vorantreiben zu können.
Ich habe nur gesehen, du warst da mit eingetragen, deswegen wollte ich dich drauf ansprechen. Aber du hast gerade selber ChatGPT kurz erwähnt, und ich glaube, so seit dem Release, das ist mittlerweile auch schon 2 Jahre her, also im November 2022, hat dieser Begriff KI, also zumindest in meiner Wahrnehmung, einen unglaublichen Hype erfahren. Also das ist jetzt so irgendwie in aller Munde und es gibt große Hoffnungen und sicherlich auch ein bisschen übertriebenen Hype in einigen Bereichen. Aber jetzt du so als meinetwegen Experte im Bereich maschinelles Lernen und vielleicht mal auch für die Laien, wie hängt denn so Machine Learning und das, was da KI genannt wird, eigentlich zusammen?
Also maschinelles Lernen, das Lernen aus Daten. Ich bringe das in der Vorlesung gerne mit einem Beispiel. Das kann man auch ziemlich einfach zeigen. Du willst zum Beispiel eine Figur, ein Kuscheltier zum Beispiel, oder eine Katze unterscheiden von einem Hund zum Beispiel. Und dann braucht man einfach sehr viele Trainingsdaten, also sehr viele Bilder von Katzen, sehr viele Bilder von Hunden, die auch gelabelt sind. Also jemand hat mal dazu geschrieben, das ist eine Katze.
Label Data, ja.
Okay, genau, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Und dann trainiert man das an. Das ist das Machine Learning. Und das ist natürlich eine ein Grundbaustein für KI. KIs, wenn du jetzt wirklich als Fachgebiet dir künstliche Intelligenz anschaust, natürlich noch viel breiter. Das fängt halt an bei regelbasierten Systemen, also auch einige Algorithmen, Optimierungsverfahren zählen auch zu künstlicher Intelligenz. Auch sowas wie Wissensbasen, Ontologien sind ein Thema. Aber was man heute darunter versteht, ist dann so ein bisschen Machine Learning on Steroids, könnte man sagen. Stell dir vor, du hast jetzt nicht nur Katzen und Hunde trainiert, sondern die komplette Bildbasis, die du bei Google Image Search abrufen kannst, oder das komplette Textwissen. Und da auch ein sehr schönes Demonstrationsszenario. Du kannst bei ChatGPT mal so ein Bild auch von einer Katze reingeben. Ich habe es in der Vorlesung mit einer Kuscheltierkatze gemacht, die ich von meiner Tochter geklaut habe. Und ohne das je antrainiert zu haben, ohne dass ich jemals ein Bild von dieser Katze mal trainiert hatte, kann dir ChatGPT sagen, okay, das ist eine Katze auf dem Bild. Und sogar noch spezifischer, es ist vermutlich eine Plüschfigur-Katze. Und das ist, glaube ich, der Schritt. Das nennt man dann auch fachlich emergentes Verhalten, dass die Systeme eben auch Probleme lösen können. Also die modernen Transformer-basierten Architekturen, die dann auch noch multimodal sind, also nicht nur Text verarbeiten können, was ChatGPT kann, sondern auch Bilder eben verarbeiten können. Das ist das, was die ausmacht. Du hast die nicht mehr explizit antrainiert, sondern kannst halt durch das Prompting einfach die Randbedingungen setzen, und die haben so viel Allgemeinwissen oder Weltwissen, um diese Aufgabe lösen zu können. Also Problemlösungskompetenz, die antrainiert ist. Und das ist, glaube ich, so ein Wechsel zwischen dem klassischen Machine Learning. Du hast ein spezifisches Problem antrainiert zu, du hast jetzt plötzlich Weltwissen-Modelle, die Problemlösungskompetenzen antrainiert bekommen haben. Und jetzt keine Trainingsdaten mehr brauchen, sondern vielleicht ein Beispiel, so spricht dann auch von Zero-Shot-Prompting oder One-Shot-Prompting, also mit einem Beispiel oder keinem Beispiel, Probleme lösen können.
Ah, okay. Da habe ich so direkt eine Folgefrage. Du hast es gerade Machine Learning auf Steroids genannt, also im ganz klassischen Sinne. Ist ChatGPT dann meinetwegen eine künstliche Intelligenz?
Ja, das schwingt natürlich auch ein bisschen mit. Das ist auch ein Thema, den wir in den Lehrveranstaltungen zum Beispiel als allererstes angehen. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was versteht man hinter dem Begriff? Und was da oft mitschwingt, ist so ein Verständnis, dass man etwas präziser dann als AGI oder Artificial General Intelligence bezeichnen würde. Das wäre so wirklich das, was eine Intelligenz aus dem menschlichen Sinne ist, nachgebildet künstlich. Wir sprechen meistens von, man nennt das auch starke KI, dieses AGI. Man spricht aber in den meisten Anwendungen, die wir uns anschauen in der künstlichen Intelligenz, von schwacher künstlicher Intelligenz. Also immer noch eingeschränkt auf wenige Anwendungen. Also bei ChatGPT ist es zum Beispiel der Umgang mit Sprachdaten als eingeschränkte Anwendung. Kann natürlich jetzt auch Bilder, kann auch Sprache. Also es wird natürlich erweitert. Man würde es immer noch als schwache KI bezeichnen. Und ja, also aus KI-Sicht müsste man natürlich genauer differenzieren. Ist jetzt sowas wie AGI gemeint, also eine generelle Intelligenz, eine starke KI. Das ist natürlich ein Punkt, den wir noch nicht erreicht haben. Und wenn man sich dabei Entwicklungen anschaut, die Systeme gehen natürlich immer mehr dahin, dass sie immer mehr Arten von Datenmodalitäten verarbeiten können, immer allgemeingültigere Schlussfolgerungskapazitäten oder Fähigkeiten haben. Also wir sind sicherlich auf einem spannenden Wege, wo wir uns immer mehr dieser starken KI nähern. Und das waren wir aber auch schon seit den 50er Jahren. Also das sind wir alle Dekaden natürlich durchlaufen, diesen Zyklus, dass wir immer etwas näher rankommen. Und wenn wir uns in 20 Jahren unterhalten, werden wir wahrscheinlich auch uns wundern, wie selbstverständlich vielleicht die Sachen sind, die heute noch so futuristisch klingen.
Ich denke auch, also gerade so Data Science, Machine Learning sind ja keine ganz neuen Themen. Also es gibt natürlich massive Veränderungen und Entwicklungen. Für mich ist es halt nur so dieser Release von ChatGPT auch immer so ein Punkt, wo so das Thema so in so einer breiten Öffentlichkeit auf einmal ankommt und dann gibt's, ich sag mal, ein Tool, was jeder bedienen kann und ich kann da was prompten und ich kriege ein Ergebnis und das ist natürlich einfach greifbarer als das, was vielleicht in der Forschung erstmal passiert.
Absolut. Wenn ich da vielleicht noch drauf eingehen kann. Gerne. Also das ist natürlich, weil du gefragt hattest, was ChatGPT jetzt so an Änderungen gemacht hat. Also das war jetzt eine sehr technische Antwort, so dieses emergente Verhalten. Klar, Usability ist ein Riesenfaktor. Es ist eine einfache, zu nutzende Webseite, die von jedem verwendet werden kann. Das ist, glaube ich, auch ein Riesensprung, der da passiert ist, dass man das eben von vornherein mitgedacht hat. Nichts in der Linux-Kommandozeile installieren muss, sondern halt wirklich Usability hat. Und das auch irgendwie so ein bisschen als Dienst ready to use anbietet. Also wenn ich mir so einen typischen KI-Stack anschaue, dann hast du klassischerweise ja irgendwie ganz unten sowas wie Daten, mit denen du trainierst. Dann hast du die Gewichte von dem neuronalen Netz beispielsweise, hast die API, die Schnittstellen, mit denen du arbeitest. Und das war alles mal separat früher. Ja, du hattest früher irgendwie Datensätze gehabt, die von Universitäten gesammelt wurden oder von Wikipedia. Du hattest die Modelle, du hattest API-Anbieter und dann am Ende dein Frontend. Und das ist natürlich auch so, vielleicht dann auch aus der kritischen Perspektive, was bei ChatGPT passiert, das ist jetzt alles unter einer Hand. Ja, also du hast die API bei OpenAI, du kannst in das Modell gar nicht mehr richtig reinschauen, du hast die Daten irgendwie auch bei OpenAI. Das bringt natürlich so eine Kommoditisierung auch mit sich. Also AI ist jetzt Commodity, man kann das einfach sich aus dem Regal nehmen.
Ja.
Das bringt natürlich auch ein bisschen mit sich, dass diese Schnittstellen immer mehr zusammengelangen. Und das ist natürlich einerseits ein Punkt, den man kritisch betrachten muss, weil wir gerade von diesem Open-Source-Gedanken her nicht mehr genau wissen, was da drin passiert, aber auch vom Verantwortungsgedanken. Aber auf der anderen Seite natürlich spannend, weil es führt dazu, wir haben Dienste, die einfach jeder auch nutzen kann.
Ja, und es gibt ja auch, ich sag mal, Ansätze, quasi Open-Source-Modelle anzubieten. Absolut, also ich glaube, Meta macht das zum Beispiel und Nvidia hat, glaube ich, auch ein eigenes Open-Source-Modell. Und wenn ihr jetzt so einen eigenen Cluster aufbaut, dann werdet ihr sicherlich auch quasi so ein Modell, schätze ich mal, lokal dann aufbauen. Ne?
Das ist auch eine wichtige Gegenbewegung. Spannenderweise von Meta, also von dem Facebook-Konzern, ist ja das Llama-Modell, das Open-Source-Modell. Da gibt es aber auch noch weitere Modelle. also definitiv eine wichtige Gegenbewegung. Und wenn wir da auch so ein bisschen Richtung Ausblick kommen, natürlich auch ein Punkt, der auch irgendwo ja, gesellschaftlich zum einen, aber auch natürlich von der Regulierung her mehr forciert werden kann. Also in Europa ist ja zum Beispiel der EU AI Act, wo halt auch verschiedene KI-Anwendungen dann bewertet werden. Und es führt dann hoffentlich auch dazu, dass an ein paar Stellen auch mehr offengelegt werden muss, um diese Erklärbarkeit zum Beispiel zu erreichen. Genau.
Ja, also spannendes Feld mit viel Bewegung, viel Entwicklung. Und daran direkt anknüpfend hatte ich jetzt nicht direkt ein Zitat, aber im Prinzip, sage ich mal, ein Statement gefunden von Amy Webb. Sie ist Gründerin des Future Today Institutes. Und ich bringe sie jetzt ein, weil sie letztens eine Keynote gehalten hat. Da ging es so um die technische Entwicklung der Gesellschaft. Ich glaube, einmal im Jahr machen die quasi so einen Report, wo sind wir, was passiert, und geben so einen Ausblick. Und in der Keynote bzw. im Bericht sprechen sie davon, dass wir uns aktuell in so einer Art neuen Superzyklus befinden würden. Und sie definiert das so, also so ein Superzyklus ist in der Regel von so einer Schlüsseltechnologie geprägt worden. Zum Beispiel die Elektrizität hat unsere Gesellschaft verändert, das Internet. Und sie sagt, gerade sind wir quasi in einer Phase, wo sogar gleich drei Sachen mindestens zusammenwirken. Also einmal das Thema KI, dann aber auch vernetzte Ökosysteme. Ich glaube, das ist alles so mit Sensorik, Wearables, so Internet of Things, alles, was da dran hängt. Und dann natürlich noch die Biotechnologie. Und sie gehen davon aus, dass das halt durch diese Gleichzeitigkeit dieser Entwicklung ein ganz neuer Superzyklus sein wird, der uns fundamentaler verändern wird als alles, was vorher war. Langer Rede, kurzer Sinn. Was denkst du denn, hat sie da recht? Kann man das so sehen?
Ja, auf gewisse Weise stimme ich da auf jeden Fall zu. Wir haben ja gerade von dieser Kommoditisierung von KI gesprochen und also auch, dass das KI so ein General-Purpose-Technology jetzt einfach ist, die für allgemeine Problemstellung angewendet werden kann, schnell angewendet werden kann. Also deshalb hat KI natürlich dieses Potenzial, enorm zu verändern. Und ich bin auch voll dabei, dieser Zweiklang mit den Daten, also quasi Datenökosysteme zu haben, vernetzte Datenökosysteme, das führt auch dazu, dass wir natürlich aus viel mehr Kontexten Daten ziehen können. Weil das ist tatsächlich auch eine Begrenzung, die wir aktuell im Training haben. Ja, wir haben mit Textdaten und Bilddaten trainiert. Man bräuchte noch viel mehr Typen von Daten. Ich habe ganz am Anfang das Beispiel hier Vibrationsdaten genannt von den Maschinen, Bewegungsdaten und so weiter. Das kommt natürlich alles mit. Also da bin ich voll dabei. Bei dem Biotech-Thema bin ich fachlich nicht so ganz drin, kann es nicht ganz einschätzen. Aber was ich vielleicht so generell dazu auch sage, das ist eine sehr wichtige Sicht auch, die ja sehr aus der Vorausschau kommt oder Futurologie auch kommt, die auf alle Fälle wichtig ist, die aber natürlich sehr technologiegetrieben ist. Und um vielleicht auch den Bogen zu spannen, was wir jetzt eben über ChatGPT gesagt haben. Also ich glaube, dass neben dieser technischen Sicht es auch wichtig ist zu schauen, was brauchen wir denn gesellschaftlich? Das wird nämlich genauso für die weiteren Entwicklungen entscheidend sein. Und das sind natürlich dann nochmal andere große, auch globale Probleme. Also sei es sowas wie Supply Chains, also Versorgungsketten, sind Klimawandel, geopolitische Probleme. Das sind natürlich auch Themen, die diese, also wir haben natürlich auf der einen Seite dieses technische Asset, was uns eine Entwicklung bringt, auf der anderen Seite aber auch diese gesellschaftlichen Anforderungen oder Problemstellungen. Und in dem Kontext wird das natürlich dann auch die Frage sein, inwiefern wird diese technologische Basis dann eben diesen Nutzen auch ausspielen. Also ein Beispiel, also Microsoft hat jetzt zum Beispiel ein Atomkraftwerk oder mit beigetragen, Atomkraftwerk wieder zu aktivieren. Und klar, wenn man das jetzt in Deutschland betrachten würde, gerade unter diesem Aspekt nachhaltiges Denken, auch für die nächsten Generationen zu denken, wäre das wahrscheinlich in Deutschland nicht möglich gewesen. Also ist da einfach definitiv auch eine Gegenbewegung, was heißt Gegenbewegung, einfach ein mitwirkender Faktor, den man da, glaube ich, mit einbeziehen muss. Deshalb bin ich, glaube ich, zum einen finde ich aus technischer Sicht den Gedanken sehr spannend, so in die Zukunft zu denken, bin dann aber doch auch etwas pragmatischer und sage, okay, dieser Superzyklus kommt vielleicht ein bisschen kurz, wenn man nicht die Rahmenbedingungen dazu sich auch im Kontext anschaut.
Also vielleicht als Ergänzung, das Atomkraftwerk, das ist dazu da, die steigenden Energiekosten für die Microsoft Data Center, glaube ich, zu erfüllen.
Genau, also auch aus dem KI-Kontext, weil ja Grafikkarten, das ist eine Grundlast. Da gibt es natürlich auch Lastspitzen, aber es ist vor allem eine Grundlast und die muss halt dann eben auch für solche KI-Anwendungen gestemmt werden.
Ja, also bei dem Superzyklus, das habe ich natürlich jetzt gerade relativ positiv ausgedrückt. Mhm. Du hast es angedeutet, es gibt natürlich auch ein paar andere Aspekte, die man betrachten muss. Da vielleicht noch eher abschließend die Frage bei diesem Themenfeld, welche Chancen, aber vielleicht auch welche Gefahren siehst du da?
Mhm. Also an Chancen, ich glaube, wir sind in der Findungsphase, das muss man halt sehen, auch jetzt 2 Jahre nach ChatGPT, so wenn wir bei dem Microsoft-Beispiel bleiben, der Copilot fängt jetzt gerade an, sinnvoll zu sein, würde ich sagen. Ja, so die ersten Funktionen, das war einfach nur ChatGPT in der Seitenleiste. So. Jetzt ist es ein bisschen tiefer in Word integriert, in Excel integriert, ich glaube seit einem Monat jetzt vielleicht. Wir fangen also in den Firmen an, erst zu verstehen, was denn Use Case ist. Gibt es in verschiedenen, bei Adobe zum Beispiel, auch sehr spannend, habt ihr vielleicht gesehen, in diese Adobe Max, genau, da war dieses Product Turntable zum Beispiel und ich erinnere mich halt noch, als diese Bildgeneratoren irgendwie aufkamen, dass die ganzen Kommentare, okay, Kreativwirtschaft sieht das einfach sehr kritisch, wenn jetzt plötzlich Bilder generiert werden können. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, vielleicht als kurze Erklärung, dieses Product Turntable kann Vektorgrafiken eben auch drehen, also dreidimensional drehen. Das ist eine KI, die das macht, ohne dass es 3D modelliert ist. Es bleibt halt weiterhin eine Vektorgrafik. Und das ist zum Beispiel eine KI-Anwendung, die ist ja für den Anwender halt super. Die spart uns Arbeit und das bringt Nutzen. Mhm. Und wir sind also noch auf dem Weg, sowohl in den Firmen als auch gesellschaftlich zu gucken, was sind denn wirklich gute Anwendungen für künstliche Intelligenz? Und das heißt nicht, überall einfach nur KI dran zu bringen. Und das ist vielleicht auch meine Motivation, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Angewandte KI heißt für mich, wie bringt man jetzt diese KI in die Anwendung? Was sind eigentlich sinnvolle Anwendungen? Ich glaube, das ist die große Chance, das mitzudenken in den einzelnen Fachdisziplinen. So als Beispiele so aus dem Design. Das gilt genauso fürs Gesundheitswesen, für die verschiedenen Fachbereiche einfach. Da einfach zu denken, was sind gute Anwendungen. Das ist, glaube ich, das Potenzial, was wir jetzt nutzen können, um einfach auch wieder sehr aus der Fachhochschule gesprochen, weiterhin unsere Expertise natürlich ausspielen zu können, weil wir haben einfach die Experten in diesen Fachbereichen und wir können das einfach weiter voranbringen mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist so bei der Chance, das, wo ich auch vielleicht in 5 Jahren, also so mittelfristig, das Thema KI sehe. Und bei den Herausforderungen, da gibt es natürlich diesen bekannten sicherlich auch Katalog an Problemen, die es gibt. Die Systeme halluzinieren natürlich. Man hat das Problem der Verantwortung, also wenn jetzt eine Entscheidung getroffen wird, wer trägt die Verantwortung für die Entscheidung? Wir haben Bias in den Systemen, also die treffen natürlich auch Entscheidungen, die durch unsere gesellschaftlichen Bilder auch vorgeprägt sind. Das sind natürlich alles Herausforderungen, wo man dann auch sehen muss, okay, da sind wir vielleicht auch noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Also um bei dem Bias-Thema zum Beispiel zu bleiben, das ist einfach auch ein Thema, das wurde mit Sprachdaten trainiert, zum Beispiel an ChatGPT, und man sieht dann halt auch sowas wie sprachlichen Bias, also ein Gender-Bias, kann man wirklich in Beispielen provozieren. Und das ist natürlich auch ein viel tiefer liegendes Problem, was man so in der KI ist es dann das Alignment, mit diesem Alignment lösen kann in einem gewissen Grade, aber es ist natürlich ein sehr tief grundlegendes Problem, was einfach in datenbasierten Verfahren liegt. Man lernt das, was in den Daten abgebildet ist. Das kann man mit Alignment ein bisschen zurechtbiegen, aber
ist dann wieder Handarbeit.
Genau, das ist wieder Handarbeit. Und das sind so die Herausforderungen, denen wir uns weiterhin stellen müssen.
Mhm. Danke erstmal für diesen sehr umfangreichen Blick. Ich würde gerne was ganz anderes noch ansprechen, so zum Ende hin. Und zwar, du hast ja auch eine sehr musikalische Seite. Also ich unterstelle dir das jetzt mal so, weil ich habe gesehen, du warst zum Beispiel in der Uni Big Band, also der Otto von Guericke Universität, und hast auch in der Band Kino gespielt. Ich weiß schon, weil es schon her ist, war glaube ich so 2011, 2013 oder so. Darum jetzt mal eine ganz andere Frage. Machst du heute noch Musik?
So gut es irgendwie geht, ja, natürlich. Ja, okay. Das ist natürlich eine Sache, die sehr auch mir am Herzen liegt und auch sehr viel bringt, einfach auch persönlich natürlich bringt, ja.
Ja, das war so ein Gedanke dabei, weil ich habe mich natürlich gefragt, was bringt jemand, der sich vielleicht sonst für Elektrotechnik, Data Science begeistert, zur Musik? Also ist das dann auch wieder so eine mathematische Komponente? Oder?
Ja, sicherlich auch. Also es ist ja auch spannend, mein Kollege an der Otto-von-Guericke-Universität, Sebastian Stober, oder Professor Stober, der da die Künstliche Intelligenz in der Informatik treibt, der ist auch Schlagzeuger eigentlich, mit dem habe ich auch früher zusammen Musik gemacht. Auch ein geschätzter Kollege Ingo Siegert, Professor Siegert, veranstaltet das Felicia Festival, also Kunst und KI. Ja. Oder auch Musik und KI ist es, glaube ich. Genau, das scheint ja doch irgendwie sich so ein bisschen durchzuziehen. Also für mich kann ich sagen, was spannend ist als Elektrotechniker, ist natürlich erstmal Sound, ist was sehr elektrotechnisches. Also dahinter stecken, wenn man es technisch sieht, wenn du jetzt Tiefen, Mittenhöhen anhebst, das sind Filter, da stecken Differentialgleichungen hinter und da geht natürlich das E-Techniker-Herz dann auf.
Signalmodulation und sowas.
Genau, okay, ja, also so aus der Klangsynthese-Perspektive. Also da habe ich mich auch wirklich mit beschäftigt, das finde ich auch extrem spannend, so Richtung Klangsynthese und Manipulation zu gehen, weil das also aus technischer Sicht sehr spannend ist und was ich dann auch immer, was mich dann antreibt, ist, dass diese Mathematik wirklich was bringt, also anfassbar ist oder hörbar ist in dem Beispiel. Und die andere Ebene ist natürlich, ich bin zum Beispiel auch Fan von Harmonielehre, also so Musiktheorie in Richtung Harmonielehre, wo man dann versucht, Musik auch ein bisschen zu erklären durch Regeln. Und da kommt man dann irgendwann an Grenzen. Ja? Also das sind dann irgendwie Muster, die man immer wieder, trifft, in verschiedenen Kulturkreisen natürlich auch. Und das kann man erklären. Und Musik ist natürlich dann erst spannend, wenn man mit diesen Mustern auch bricht und mit diesen Erwartungen dann auch bricht. Und das finde ich ein schönes Spiel. Und ich selbst mache auch gerne Jazz zum Beispiel, so in Richtung Improvisation. Und da spielt man ja auch genau damit. Es gibt die Regeln, die Erwartungen und dann bricht man die halt. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch so ein bisschen einen Schritt weiter geht. Also es befriedigt einmal dieses Bedürfnis, diese Muster zu haben auf der einen Seite. Aber man kann dann damit spielen, mit diesen Mustern.
Okay, also ist schon auch irgendwie, trifft auch dein Interessensfeld, kann man
auf
sagen.
Auf jeden Fall.
Aber auch bei Musik kann man ja über KI sprechen und deswegen vielleicht eher so als abschließende Frage an dich und auch an dich als Musiker. Mit KI kann ich ja heute zum Beispiel auch Texte für Songs generieren, ich kann mir Beats generieren lassen, vielleicht auch, ganze Gesangsparts, wenn ich jetzt meinetwegen ein bestimmtes Sprachmodell zur Verfügung habe. Wie siehst du das so meinetwegen, also wirklich konkret als Musiker, dass man sowas heute nutzen kann?
Ja, also ein Grundunterschied ist ja, dass Musik machen für den Menschen ein Prozess ist. Ja, also ich kann nicht einfach einen Text generieren, der ist nicht einfach da, sondern ich durchgehe einen Prozess, um diesen Text zu schreiben oder ich durchgehe einen Prozess, um zu musizieren. Und das ist halt ein grundlegender Unterschied zu dem, was KI macht. Die generiert die Musik. Da ist kein wirklicher Prozess dahinter, keine Schritte. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ein YouTuber, der Adam Neely, den ich auch sehr gerne schaue, der hat das auch mal so dargestellt, man könnte wahrscheinlich sogar eine KI aufbauen, die diesen Prozess nachbaut, die dann auch wirklich Instrumente spielt, ist aber natürlich ökonomisch einfach nicht sinnvoll. Also das, was wir als Musiker machen, ist ja auch total ineffizient. Ja? Also es ist ja viel besser, wenn das fertige Ergebnis gleich da ist, wie so diese Leidensphase und den Prozess dahinter. Deshalb, das hat natürlich seine Berechtigung, weil natürlich irgendwie so Funktionsmusik oder da, wo das, keine Ahnung, für ein Firmenvideo zum Beispiel dann auch passt, ist das natürlich auch legitim und hat irgendwo seine Berechtigung, würde ich sagen. Aber sobald man dann wirklich eine Werbekampagne machen will, die zum Beispiel ein bisschen weiterführt und dafür Musik braucht, einen gewissen künstlerischen Anspruch hat, dann kommt man, glaube ich, nicht um diesen Prozess umher und den zu durchlaufen. Und um das aber auch ein bisschen KI-positiv nochmal zu zeigen, ich glaube auch, das, was wir eben gesagt hatten mit diesen Tools, die sich weiterentwickeln, das wird, glaube ich, auch in der Musik noch weiter passieren. Da gibt es sehr schöne Anwendungen, also Richtung Klangsynthese zum Beispiel, Klänge nachzubilden oder das Verhalten von Instrumenten nachzubilden. Auch sehr spannend, was gerade rausgebracht wurde von Google Research, Music Effects DJ nennt sich das, wo man halt on the fly über Prompting Musik remixen kann. Da gibt es ein sehr spannendes Video auch von Jack Colliers, ein Musiker, der in der Entwicklung dieser KI auch mitgewirkt hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr spannend. Da passiert eben das, was ich eben auch gesagt habe, dieses Gespräch mit den Musikern. Was bringt dir eigentlich was wirklich für deinen musikalischen Schaffensprozess? Und da bin ich dann auch ein bisschen optimistisch, dass wir auch mit der KI-Entwicklung in die Richtung weitergehen, mit den Musikern, mit den Kreativen dann die KI entwickeln für Anwendungen, die dann am Ende auch sinnvoll sind und die Kreativität fördern.
Ja, da hatte ich im Gespräch mit Präfrontal Cortex aus Halle, auch hier im Podcast, so das Thema, wo die drei Leute, mit denen ich da gesprochen hatte, die drei Geschäftsführenden, meinten, dass du mittlerweile sehr viel schneller im Prototyping zum Beispiel wirst, ja, weil du sehr viel schneller, effizienter eine Idee mal probieren kannst. Also du musst jetzt meinetwegen nicht alle Parts einzeln einspielen, dann mixen, sondern kannst einfach mal testen, okay, macht das Sinn? Fand ich da sehr spannend, aber ich fand auch deinen Einwurf ganz gut mit, warum muss ich als Künstler meinetwegen erstmal irgendwas durchleben, um dann vielleicht einen Sinn für einen Song zu finden, wo ich dann vielleicht das Erlebte verarbeite. Mhm. Was würde ich auch sagen, so ein wesentlicher Punkt ist, der so, ja, ich sag mal, generierte Musik unterscheidet von dem, was meinetwegen dann ein Mensch zaubert. Ja,
absolut.
Aber auch ich muss sagen, so bei den Tools, ich sehe das auch, dass mittlerweile Sachen praktisch werden. Also es geht so ein bisschen weg von diesem, okay, ich teste mal was, ist so ein bisschen cooleres Spielzeug. Ja. Aber mittlerweile kann ich halt einfach produktiver werden. Also ich kann mir jetzt meinetwegen, ich habe eine Aufnahme von einem Fluss, kann in bestimmter Software einfach sagen, ich brauche noch ein Wassergeräusch dazu und muss jetzt nicht 2 Stunden Soundbibliotheken durchforsten.
Genau.
Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja.
Auf jeden Fall. Um da vielleicht den Bogen wieder ganz zu den Anfang zur Lehre zu spannen, das sehen wir natürlich auch nicht nur in der Musik, sondern auch in allen Feldern, dass wir dann produktiver werden. Und das heißt irgendwo ja auch, dass die Anforderungen auch alle ein bisschen steigen werden, dass jetzt immer ein bisschen mehr erwartet wird von allen, weil wir haben ja die Werkzeuge, um besser zu werden. Das ist vielleicht auch was natürlich dann da mitwirkt oder mitschwingt.
Wir werden sehen. Wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, mal schauen, wie es in 10 Jahren aussieht. Mir fällt es auch schwer, da eine Prognose abzugeben, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine, ich sag mal, Eindrücke, deine Einschätzungen für das Thema KI, unsere Zukunft. Ja, schön, dass du da warst. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MBH.